Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer weiteren Folge Strafrecht.at Reloaded. Und diesmal setze ich fort mit der Serie Klartext Strafrecht Steob, also unseren Einführungsteil in das Strafrecht. Mein Name ist Ingeborg Zerbes und ich sitze hier mit meinem technischen Profi Sarah Obino an den Reglern.
Hallo bei AT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
In unserer letzten Folge zu diesem Bereich haben wir über die Rechtfertigung gesprochen und was uns dort noch fehlt, ist der Irrtum über den rechtfertigten Sachverhalt oder kurz gesagt § 8 Irrtum. Da geht es darum, dass jemand sich in den Fakten irrt und sich einbildet, er glaubt, weil die Umwelt ihm so scheint, er sei in einer rechtfertigten Situation. Er irrt sich nicht über die Rechtsnormen, er irrt sich über die Fakten. Er glaubt sich beispielsweise angegriffen und schlägt dann in vermeintlicher Notwehr vermeintlich zurück. Wenn jemand in einem solchen Irrtum handelt, muss man folgende Frage stellen. Wäre die Situation, in der er handelt, bleiben wir beim Beispiel der Notwehr, wäre das tatsächlich eine Notwehrsituation? Punkt 1. Und hat er sich bei seinem Schlag oder bei seinem vermeintlichen Rückschlag tatsächlich in den in § 3 vorgegebenen Grenzen für eine solche Situation verhalten? Wenn das so ist, dann entfällt aufgrund des Irrtums die Vorsatzhaftung. Das heißt, jemand, der sich so irrt und so zurückschlägt, wie es erlaubt wäre, wenn die Situation tatsächlich so wäre, wie er sich's vorstellt. Derjenige kann nicht für ein Vorsatzdelikt bestraft werden. Also, wenn er beispielsweise dann in vermeintlicher Notwehr am Körper verletzt, dann ist er nicht wegen vorsätzlicher Körperverletzung strafbar. Und die zweite Frage, die sich anschließt, nach diesem Ausschluss der Vorsatzhaftung, kommt eine Fahrlässigkeitshaftung in Frage. Fahrlässigkeitshaftung kommt nur in Frage, wenn es ein Fahrlässigkeitsdelikt gibt. Bei den Körperverletzungsdelikten haben wir die, § 88. Das heißt, wenn es um eine Körperverletzung, wie im Beispiel um in Notwehr geht, dann bedienen wir den § 88. Wir haben also ein entsprechendes Fahrlässigkeitsdelikt zur Körperverletzung und müssen aber jetzt noch fragen, ist ihm Fahrlässigkeit denn vorzuwerfen? Und die Frage nach der Fahrlässigkeit stellt sich danach, ob der Irrtum, dem er unterlegen ist, also die Fehleinschätzung der Situation, ob ihm die vorzuwerfen ist oder nicht, heißt, ob ein durchschnittlich rechtstreuer Mensch diesem Irrtum auch erliegen hätte können. Wenn das bejaht wird, dann steigen wir völlig aus der Strafbarkeit aus, dann ist der Betroffene straflos. Wenn man sagt, der hat sich das wirklich übervorsichtig oder überpanisch eingebildet, die Situation, und das wäre niemandem anderen passiert, jeder andere hätte durchschaut, dass da kein Angriff vorliegt, dann bleibt die Fahrlässigkeitshaftung wegen des fahrlässigen Irrtums und des Delikts fahrlässige Körperverletzung in dem Fall. Ja, großer zweiter Punkt in dieser heutigen Folge ist die nächste Stufe des Fallprüfungsschemas und das ist die Schuld. § 4 Strafgesetzbuch ordnet an, dass niemand bestraft werden darf, dem nicht ein persönlicher Vorwurf, ein Schuldvorwurf, wie dort steht, gemacht werden kann. Das heißt, wir haben nach dem Unrecht, das wir geprüft haben, in Tatbestand und ausnahmsweise ausgeschlossen in der Rechtfertigungsgrund. Eine weitere Stufe kann ein persönlicher Vorwurf gemacht werden. Die Schuld wird nirgends im Gesetz positiv definiert, liegt aber unserer gesamten Rechtsordnung zugrunde, nämlich der Idee, dass alle erwachsenen, gesunden, geistig gesunden Personen, wenn sie nicht schwerwiegend betrunken sind oder in einem anderen extremen Ausnahmezustand handeln, dass diese Personen Normen als Faktor, als bestimmenden Faktor ihrer Handlungen einbeziehen können. Also, dass sie normativ ansprechbar sind, wie man auch manchmal sagt. Das ist die Grundlage unseres Schuldbegriffs und wie ich es eigentlich schon angedeutet habe, sie ist bei jedem erwachsenen, geistig gesunden Menschen in der Regel auch vorhanden, diese Schuldfähigkeit. Ausnahmsweise kann diese Schuld aber entfallen und diese Ausnahmszustände nennen wir Zurechnungsunfähigkeit. Diese Ausnahmszustände finden Sie geregelt in § 11 StGB. Dort heißt es, wer die Tat wegen einer Geisteskrankheit, wegen einer geistigen Behinderung, das sind die Intelligenzmängel, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, das ist beispielsweise Volltrunkenheit oder Vollberauschung durch Suchtmittel, oder dann heißt es noch wegen einer diesen anderen Zustände gleichwertigen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Diese Person handelt nicht schuldhaft. Das heißt, das sind die Gründe: Geisteskrankheit, also das ist in erster Linie Schizophrenie, geistige Behinderung, tiefgreifende Bewusstseinsstörung oder eine diesen anderen Zuständen gleichwertige seelische Störung. Wer aus einem dieser Gründe ausnahmsweise nicht fähig ist, normativ ansprechbar zu sein, unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder dieser Unrechtseinsicht gemäß zu handeln, der ist nicht schuldhaft, ihm kann kein Schuldvorwurf gemacht werden. Er kann deswegen nicht für das Delikt, das er begangen hat, in diesem Zustand zur Verantwortung gezogen werden. Und diese normative Ansprechbarkeit, die durch die Floskel zum Ausdruck kommt, Fähigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen und dieser Einsicht gemäß zu handeln und die Unrechtsbegehung zu unterlassen, diese beiden Fähigkeiten, normative Ansprechbarkeit, die bezeichnet man auch als Diskretions- und Dispositionsfähigkeit. Diskretionsfähigkeit ist das Wissen, die Einsicht um die Normen, und Dispositionsfähigkeit ist die Fähigkeit zu disponieren, also sein Handeln nach diesen Normen auszurichten. Wer schuldunfähig ist, ist zwar für das Delikt, das er im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat, nicht strafbar, mangels Schuld, Paragraph 4. Aber es gibt auch die Möglichkeit, diese Person aufgrund ihrer Gefährlichkeit, wenn sie denn tatsächlich weiterhin gefährlich ist, in ein forensisch-therapeutisches Zentrum unterzubringen. Also das sind geisteskranke Straftäter, die zurechnungsunfähig sind oder zumindest schwerwiegend vermindert zurechnungsfähig sind, sind in so eine Klinik, ja, ein forensisch-therapeutisches Zentrum unterzubringen. Das ist eine freiheitsentziehende vorbeugende Maßnahme, die ich jetzt gar nicht weiter ausrollen will, aber hier schon einmal gesagt haben möchte. Neben dieser Fähigkeit, schuldhaft zu handeln, der Zurechnungsfähigkeit bzw. ihren Ausschluss durch die Zurechnungsunfähigkeit, gibt es im Gesetz aber auch noch Entschuldigungsgründe. Das sind an sich völlig gesunde Menschen, die in ihrem So-Sein schuldfähig sind, zurechnungsfähig sind, aber sie geraten in eine Situation, in der ihnen ausnahmsweise das rechtmäßige Handeln nicht mehr zumutbar ist. Und da denken wir als erstes, und das ist der Paradefall dazu, an den entschuldigenden Notstand. Anders als den rechtfertigenden Notstand. Haben Sie den entschuldigenden Notstand tatsächlich explizit im Gesetz geregelt? Paragraph 10. Und da geht es zusammengefasst darum, dass man in einer Situation handelt, in der man selbst oder ein anderer in schwerwiegender Gefahr schwebt, in der Verletzung eines wertvollen Rechtsguts. Die Rechtsgüter sind nicht weiter aufgezählt in Paragraph 10. Und sich aus dieser Gefahr zum Schaden eines fremden Rechtsguts rettet. Jetzt könnten Sie ja sagen, das haben wir alles ja schon beim rechtfertigenden Notstand gesagt. Warum erst die Entschuldigung und nicht bereits die Rechtfertigung? Und das liegt daran, dass der entschuldigende Notstand eine andere Schutzrichtung hat. Der entschuldigende Notstand ist auch möglich, wenn gleichwertige Rechtsgüter gegeneinander abzuwägen sind in der Gefahrensituation. Und das Beispiel, das überall durch die Übungen, durch die Vorlesungen, durch die Falllösungsbücher schwirrt dazu ist, dass zwei Personen auf einem Brett im Meer treiben und dieses Brett nur eine Person halten kann. Die eine Person stößt die andere, deren Leben genauso wertvoll ist wie das eigene, von der Planke, um selbst zu überleben. Gerechtfertigt ist diese Person sicher nicht. Leben gegen Leben sind nicht in eine Wertung einbeziehbar. Aber aufgrund dieser existenziellen Notsituation kann diese Person entschuldigt sein. Unter weiteren anderen Voraussetzungen, die man aber gut nachlesen kann, das ist das Herzstück des entschuldigenden Notstands. Es geht um die Unzumutbarkeit des rechtmäßigen Verhaltens. Also in einer solchen Bedrängnissituation ist es nicht zumutbar, alle korrekten Güterabwägungen einzuhalten. Entschuldigungsgründe finden Sie, also diesen einen entschuldigenden Notstand, mit dem Aufhänger Unzumutbarkeit des rechtmäßigen Verhaltens finden Sie auch teilweise im besonderen Teil geregelt, bei einzelnen Delikten, Stichwort Aussagenotstand. Jemand sagt wahrheitswidrig als Zeuge oder als Zeugin falsch aus, vor Gericht oder einer Verwaltungsbehörde, wäre eigentlich dafür strafbar, aber hat zum Beispiel, um sich selber vor Selbstbelastung zu schützen, einen sogenannten Aussagenotstand. Das ist aber jetzt nicht weiter relevant. Sie müssen nur wissen, die Entschuldigungsgründe, so wie Paragraph 10, sind nicht erschöpft mit Paragraph 10, sondern auch bei den einzelnen Delikten angehängt, teilweise und sehr ausgewählt im Gesetz. Und das dritte Element der Schuld ist das Bewusstsein über die Normen, die ich denn einzuhalten habe als handelnde Person. Also, ein Rechtsirrtum, wenn ich nicht weiß, welche Normen es sind, nach denen ich handeln muss, ja, dann kann ich ja eigentlich nicht mein Verhalten nach diesen Normen richten. Und dazu gibt es eine eigene Bestimmung, Rechtsirrtum. Also man handelt in einem Irrtum über das Erlaubte. Man glaubt, dass man erlaubt handle. Ja? Man glaubt, dass man erlaubt handle, aber nicht, weil man sich in der Situation, in den Fakten irrt, sondern weil man die Rechtslage nicht kennt. Man weiß nicht, dass man jetzt, bei Kenntnis aller Fakten, dass man mit einer bestimmten Handlung gegen die Rechtslage verstößt. Das könnte zum Beispiel sein, ich gehe zu einem Steuerberater, will einen bestimmten Vermögensanteil besonders steuergünstig anlegen, in einem komplizierten Scheinfirmengeflecht, ja, zum Beispiel, und der Steuerberater segnet mir dieses Anlagemodell ab und sagt, ja, das geht zwar knapp an der Steuerrechtmäßigkeit vorbei, aber das ist noch rechtmäßig, dafür können Sie nicht haften. Wenn man das sozusagen so gut anlegt oder so gut versteckt, dass ein großer Steuervorteil entsteht. In Wahrheit hat sich vielleicht der Steuerberater geirrt oder er hat mich bewusst beschwindelt, damit er den Auftrag kriegt, das ist jetzt egal. Aber diese Handlung, ich habe fachlichen Rat eingeholt. Ich konnte also die Norm, die entsprechende steuerliche Vorgabe gar nicht beachten. Ich kannte sie nicht. Und vor allem, und das macht jetzt den Rechtsirrtum aus, ob er nämlich ein Entschuldigungsgrund ist oder nicht, ich konnte das gar nicht vermeiden, dass ich in diesen Irrtum falle. Aber Achtung, ein vermeidbarer Verbotsirrtum, und das sind die meisten Verbots- oder Rechtsirrtümer, das ist ein synonymer Begriff, die meisten dieser Irrtümer sind vermeidbar. Und zwar also für den Kernbereich unseres Strafrechts, das StGB, wer sich darüber irrt, dass etwas erlaubt ist oder nicht, oder die Grenzen eines Rechtfertigungsgrunds weiter schätzt, als sie sind, diese Irrtümer sind vermeidbar. Und ein vermeidbarer Rechtsirrtum, der führt zur vollen Strafbarkeit, interessanterweise. Also nicht verwechseln mit einem Paragraph 8 Irrtum über den rechtfertigen Sachverhalt. Es geht hier um was ganz anderes. Der Täter ist rechtlich von unseren Werten entfernt. Und das ist das, was ihm vorgeworfen wird, wenn diese Entfernung von unseren Werten vorwerfbar ist, also wenn sie vermeidbar ist. Und wie gesagt, das ist für die StGB-Delikte der Fall, es sei denn, es sind komplizierteste Rechtsfragen dahinter, wie zum Beispiel jetzt dann im Steuerstrafrecht, und man hat sich den falschen Rat geholt. Seriös eingeholt, aber der Rat war falsch. Ja? Also noch einmal zusammenfassend geschildert, der Rechtsirrtum, der in § 9 als Entschuldigungsgrund geregelt ist, der verlangt für die Straffreiheit, also für die Entschuldigung, die Unvermeidbarkeit dieses Irrtums über die verletzte Norm. Sobald dieser Irrtum über die verletzte Norm vermeidbar ist, Klammer auf, das ist fast immer so, Klammer zu, tritt die volle Strafbarkeit ein. Also als keine Strafmilderung und nicht ein Entfall des Vorsatzunrechtes, das hat damit alles nichts zu tun. Der Täter bleibt vorsätzlich und er wird voll bestraft und ihm kommt sozusagen die Verantwortung zu Lasten, sich über die Rechtsnormen nicht informiert zu haben. Ja, ich bin damit mit dem Schuldbegriff und damit mit dem Fallprüfungsschema zu Ende gekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal ist dann der Versuch dran und die Strafbarkeit des Versuchs und die Grenzen dieser Strafbarkeit.